Servus, herzlich willkommen bei uns. Am Montag ist Eugen Gomringer 100 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ihn vor 12 Jahren getroffen und wollte als erstes von ihm wissen, wann haben Sie zuletzt ein Gedicht geschrieben?
Vielleicht sogar gestern Abend. Aber wirklich zufällig, also kein geplantes Gedicht. Aber ein Künstler, der Herr Linschinger aus Österreich, hat mich aufgefordert, ich möchte endlich mal etwas schreiben zu einer seiner Grafiken. Und dann habe ich die hervorgenommen und habe ihm zuerst geschrieben, ich könnte das nicht so rasch machen. Und dann hat mich das doch ein bisschen gewurmt und habe mich herumgedrückt. Und ganz plötzlich fand ich Interesse an dieser Grafik und habe dann etwas zustande gebracht. Ich glaube, es ist möglich, das so zu schreiben. Ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Eugen Gomringer, konkreter Poet.
Grüß Gott, Eugen Gomringer. Wir freuen uns sehr, dass Sie hergekommen sind zu uns aus Ihrer Wahlheimat in Rehau in Oberfranken. Würden Sie denn noch jedes Gomringer-Gedicht erkennen von den vermutlich Tausenden, die Sie geschrieben haben?
Das ist etwas übertrieben. Ich glaube, es sind nicht Tausende. Ich möchte von Hunderten sprechen, vielleicht 500. Also viele sind auch schon anonym geworden. Ich kenne fast nicht mehr, ob ich sie geschrieben habe oder nicht. Aber die ganz wesentlichen, vielleicht so ungefähr um die 50 bis 60 Gedichte, die kenne ich schon, die kommen von mir.
Woran würde man die denn erkennen? Haben Sie einen bestimmten Stil?
Ja, der Stil ist der, dass es natürlich ein sehr trockener Stil ist, ein Nominalstil, würde man sagen. Also die Wörter stehen allein oder werden miteinander verbunden durch Bindewörter oder visuell durch das Nahestehen im gleichen Raum.
Also die Leute, die sich für Lyrik interessieren, die kennen Ihren Namen natürlich. Für die anderen erklären wir mal. Sie sind unter anderem Mitbegründer einer eigenen Kunstform, der konkreten Poesie. Das müssen Sie uns mal erklären. Was ist denn konkrete Poesie?
Das ist eine alte Frage natürlich.
Die aber immer wieder kommt, logischerweise.
Ungefähr seit 70 Jahren höre ich diese Frage gern. Versuche ich auch immer wieder zu beantworten. Konkrete Poesie ist vor allem, das war eine Revolutionspoesie in den beginnenden Ende 40er Jahre und dann zur Auswirkung in den 50er Jahren kam. Eine Poesie, die verzichtet auf das subjektive Erlebnis, Darstellung eines subjektiven Erlebnisses in allen Einzelheiten, also zum Beispiel auch auf den Roman und so weiter, all diese subjektiven Formen total verzichtet und sich zurückfindet zum Einzelwort. Also ich möchte fast sagen, Meister Eckhart ist ein Vorläufer. Alles in einem alles. Dass man mit wenigen Worten eigentlich möglichst viel ausdrücken kann, wobei dann diese Wörter einzeln auch betrachtet werden in der Form, ihre visuelle Erscheinung, als Phänomene betrachtet. Das ist dann mehr die visuelle Poesie, zu der ich vielleicht mehr zähle als zum Beispiel Jandl, Ernst Jandl, der natürlich mehr ein Sprechpoet war. Nicht? Also so hat sich das getrennt.
Also visuelle Poesie kann man sich so vorstellen, es ist ja im Prinzip, die Buchstaben bilden ja für sich auch schon ein Bild und die Darstellung der Worte zueinander ist manchmal, also zum Beispiel man kann das Wort Schweigen mehrmals schreiben und dann einmal auslassen in der Mitte, dann hat man quasi wie einen Mund mit einer Öffnung in der Mitte, dann ist dieses Schweigen auch visualisiert.
So wie das auch gesprochen worden, ja.
Und das ist ja nicht vielen Menschen gelungen, eine eigene Literaturgattung zu begründen. Ich frage mich, wie sich das so anfühlt, wenn man der Begründer ist einer eigenen Literaturrichtung, einer Kunstform.
Ja, das war vorbereitet schon durch meine Umgebung. Das war die Jugend, wir waren damals 25, kann man sagen, ungefähr. Das war eine ganze Jugenderscheinung auch.
Aber keine falsche Bescheidenheit, also alle sagen, Sie sind der Vater.
Ich wurde so genannt, von Emmett Williams, also von einem anderen Ausländer. Aber vor allem ist dies, ich habe am meisten dann darüber geschrieben, ich habe am meisten gelesen darüber, viel diskutiert, oft auf den Kopf hingehalten, nicht? Und ich war ein guter Debattierer, ich konnte die Sache gut vertreten, argumentieren. Und das drängte mich hinein in diese Rolle. Aber tatsächlich ist, dass mein erstes Buch 1953 erschienen ist, einen sehr modernen Anschein erweckt, auch heute noch. Das wäre ein Buch von gestern oder von heute. Und alles das zusammen macht aus mir vielleicht eine kräftige Erscheinung, eine Vatererscheinung, wenn man so will, nicht? Also,
welche Bedeutung hat diese konkrete Poesie heute?
Heute ist sie weit zurückgetreten. Sie hat ja lange nachgewirkt, indem man viele Poeten, die haben vielleicht unbewusst benutzt, indem sie Reihen gebildet haben, das Reihenbilden zum Beispiel ist eine sehr beliebte Form geworden, indem man natürlich permutiert, also Anagramme bildet und so weiter. Permutationen bildet in jeder Form, das war ja unsere Technik. Das findet natürlich zum Teil heute auch noch statt, aber es ist doch nicht mehr die, heute liebt man denn die Erzählform. Das Gedicht ist erzählerisch geworden heute. Auf dem subjektiven Bereich wird etwas erzählt, ganz Kleinigkeiten werden groß dargestellt und so weiter, wie in den Slam-Poetry manchmal, nicht? Vielleicht sind wir da vorhanden und man könnte sagen, vielleicht wären diese jungen Leute auch nicht so weit gekommen, auch nicht so frech geworden, ohne irgendwie einmal konkrete Poesie gehört zu haben oder gesehen zu haben.
Ich weiß und habe jetzt schon mitbekommen im Vorgespräch, Ihre Neugierde, Ihre Schaffenskraft lassen nicht nach. Sie sind also wirklich rastlos unterwegs im Dienste der Kunst. Also ist der Antrieb nach wie vor da bei Ihnen?
Ja, ich habe eigentlich immer weitergearbeitet. Und mal da und dort ein bisschen einen kleinen, minimen Hörfehler oder klein mit den Augen ein bisschen aufpassen muss in letzter Zeit. Aber nur und so weiter. Also so Randerscheinungen habe ich natürlich auch. Aber sonst, ich sehe lauter Aufgaben und ich weiß genau, was ich morgen und übermorgen machen möchte oder vielleicht machen muss, weil ich so viel im Hintergrund habe, das muss aufgearbeitet werden, neu zur Verfügung gestellt werden, ein Archiv, ein sehr großes Archiv habe ich zur Verfügung und das ist noch gar nicht geordnet, das muss noch erlebt werden. Was ich kreativ machen möchte, vielleicht habe ich keine Idee, nur, dass ich das besser ordnen möchte, was ich bis jetzt geschrieben habe. Das ist leider nicht im Sinne geordnet, wie ich es eigentlich möchte.
1:1, der Talk auf Bayern 2 ist hier. Bei mir zu Gast ist ein Wahlfranke mit Schweizer Wurzeln. Eugen Gomringer gilt als Vater der konkreten Poesie. Wir reisen jetzt 88 Jahre zurück in den Januar 1925 an einen ganz besonderen Ort in Bolivien. Wie heißt Ihr Geburtsort, Herr Gomringer?
Der Geburtsort heißt Gachuela Esperanza.
Und wie würden Sie uns diesen Ort beschreiben? Wie schaut es denn da aus und hat es damals da ausgeschaut?
Also, der liegt am Rio Madre de Dios, an einem der Urwaldflüsse, die schließlich alle zusammen später mal zum Amazonas fließen, Richtung Brasilien, Amazonas. Und das war eine Ortschaft, die Gachuela, das kommt von der Größe Gachuela. Das heißt, von dort an war der Fluss nicht mehr schiffbar. Es gibt dort Felsen im Flussbett. Und das war dann also eine Endortschaft sozusagen, aber es gab andere Ortschaften drumherum, Riberalta und so bekannte Ortschaften. Es war eine kleine Ortschaft und dort war auch die Administration einer Weltfirma, würde man heute sagen, die Kautschuk-Firma der Gebrüder Suarez. Und mein Vater war dort angestellt als Kaufmann.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie verschlägt denn offensichtlich Ihr Vater einen Schweizer in den hintersten Regenwald? Denn das war ja zur damaligen Zeit 1925 eine absolute Weltreise, dahin zu kommen. Ja. Also was können Sie uns erzählen über Ihren Vater und seine Geschichte?
Es war eine Weltreise. Mein Vater war ein Kaufmann und er hat seine Lehre gemacht, vollendet bei Café Haag in Feldmeilen am Zürichsee. Irgendwie ist die Familie Gomringer dorthin gekommen mal und von dort, mein Vater war damals so 18, 19, nach Beendigung der Lehre und er hat einen Cousin gehabt, etwas älter, der vielleicht schon 25, 28 war und der schon in Südamerika war. Und damals, das war in den Jahren, also 18, 19, 20, das waren die Jahre, da sind sehr viele Leute gestorben, es gab dazu eine Grippe, ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber alle Leute wissen noch davon, außer mir richtig. Und dort sind viele Leute gestorben, in Deutschland und vor allem auch in der Schweiz, und sind deshalb schon ausgewandert. Gleichzeitig gab es natürlich Probleme, finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit war da. Und dann hat dieser Cousin meines Vaters aus Südamerika berichtet, komm, du musst doch zu uns kommen, nur weil da ist was los, sozusagen. Also, da sind noch andere. Und damals sind tatsächlich mehrere Schweizer und mehrere Deutsche ausgewandert Richtung Bolivien.
Jetzt haben Sie nur die ersten Jahre Ihres Lebens da gelebt. Was hat man Ihnen denn später erzählt von Ihnen als Kleinkind in Bolivien?
Mein Vater war ein großer Schreiber, er hat sehr viel geschrieben. Es gab einen regen Briefwechsel zwischen meinem Vater und meinem Großvater, also der mich dann praktisch erzogen hat in der Schweiz. Und beide waren tüchtige Briefschreiber. Und ich musste auch schon schreiben, also man hat mir die Hand genommen und die Feder geführt. Als kleines Kind muss ich also schreiben. Und dann kam natürlich auch meine Mutter zu mir rüber wieder, zweimal nach Zürich.
Ihre Mutter war übrigens Bolivianerin, muss man glaube ich dazu sagen.
Ja, ja.
Mit indianischen Wurzeln?
Meine Großmutter war Indianerin, nicht? Und mein Großvater drüben war Spanier. Also die alte Allianz zwischen Spanier, die eine Indianerin heiraten, Mestizen bilden, nicht? Und dann bin ich immer wieder darauf hingewiesen worden, dass meine Eltern da leben und so tätig sind. Und mein Vater hat später mein Studium unterstützt und so weiter. Das hat auch gar nicht ganz gut gespielt.
Okay. Also in welchem Alter sind Sie denn in die Schweiz gekommen?
Mit 3 Jahren.
Mit 3 Jahren?
Ja, ja.
Auch das eine Weltreise, vermutlich nicht,
ja,
mit dem Flugzeug, sondern...
Also nein, das war mit dem Schiff, mit der SS Hildebrand. Und da haben wir zuerst den Amazonas aufgesucht, auf Umwegen. Zum Amazonas nach Manaus. Manaus war ungefähr der Treffpunkt. Und dann ist man mit einem Menschen von Manaus nach Parabelém gefahren, also an die Ende vom Amazonas. Das Belém, das gibt es ja heute noch, nicht natürlich. Und dort kam dann das größere Schiff und mit dem ist nach Porto, nach Portugal und von Porto nach Le Havre. Und meistens Le Havre hat man dann, also ich spreche jetzt als meinem Vater, der öfter auf diese Reise gekommen ist, von Le Havre hat man dann die Bahn genommen, irgendwie durch Frankreich in die Schweiz und so weiter.
Also über mehrere Wochen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das sind mehrere Wochen. Ich glaube, auf dem Wasser alleine ist man 14 Tage oder 3 Wochen gewesen. Das war eine große Reise. Da erinnere ich mich auch das erste Mal noch an einige Details dort.
Und in der Schweiz sind Sie dann bei wem groß geworden?
Bei meinen Großeltern, Großmutter und Großvater. Die haben mich liebevoll aufgenommen. Die haben sich zum Teil tatsächlich wirklich gefreut, dass also der erste Enkel zu ihnen gekommen ist und zwar so weit hergebracht. Und sie haben ja alle gemeint, damals Südamerika, das sei Afrika. Und die Gegend, die Ortschaft Helleberg, die mich dann empfangen hat, glaube ich, habe das publik gemacht, haben von einem Negerli gesprochen, das Negerlichhund zu euch und so weiter. Das war viel mehr eher ein Indianerli, nicht? Wenn man so will, nicht?
Ja. Und wann hat es denn begonnen, dass Sie darüber nachgedacht haben, auch über Ihre Wurzeln, dass Sie dann in der Schweiz groß werden und Ihre Eltern gar nicht da sind?
An das habe ich eigentlich nie gedacht. Ich habe das nie so gespürt. Das bin ich schon oft gefragt worden, aber es könnte in mich gehen, so wie ich wollte. Aber ich habe diese Frage fast nie gekannt oder mir gestellt. Also ich habe immer gewusst, dass mein Vater drüben ist und irgendwie kam er ja auch wieder. Und hat immer wieder Zeugnisse gebracht, Schlangenhäute gebracht oder wilde Sachen gebracht, das im Urwald. Damals gab es da wirklich Indianer in der Nähe, Indianerstämme, die kamen noch ganz nah. Man musste sich sogar noch gegen die Indianerstämme wehren, wenn man so wollte, nicht? Oder umgekehrt auch. Dieser Kontakt war schon da, aber mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Und dann kamen ja natürlich noch Verwandte. Eine Tante Esperanza hat eine große Rolle gespielt. Das war wieder die Frau von meinem Paten, vom Onkel Ernst. Und das war dieser Onkel Ernst, der Cousin von meinem Vater, der das Ganze bewerkstelligt hat, als mein Vater rübergegangen ist, nicht dieser Cousin. Und der hatte sein Büro dann in London. Das gehört dazu, diese Company. Die hatte das Büro gerade in London.
Diese Kautschukfirma.
Die Kautschukfirma, ja. Und dann gab es wieder die Tante Esperanza. Das war eine Freundin von meiner Mutter. Und die kamen dann relativ oft zu uns, also jedes Jahr vielleicht einmal, so kamen die nach Zürich zu den Großeltern, haben mich besichtigt, den kleinen Bub da über seine Entwicklung begutachtet.
Wann sind Sie denn mal selber wieder rübergefahren nach Bolivien?
Ich bin sogar 2-mal rübergeholt worden von meinem Vater, aber ich habe keine Zeugnisse gefunden über diesen ganzen Vorgang. Mein Vater hat mich einfach geholt. Er hatte so wie in amerikanischen Hochschulen, hatte so ein Sabbatical Year gehabt, nicht? Und hat mich geholt. Das müsste ich alles mal nachforschen, das liegt alles bei uns ein bisschen im Argen. Und kam wieder rüber, aber nur kurze Zeit, ein paar Wochen, 2-3 Wochen. Davon habe ich wieder einige interessante Erinnerungen an gezähmte Jaguare und ein Faultier, das die Kinder angelegt haben, so um sich herum ein kleines Faultier, also solche Sachen, also dass ein Kind mit 5, 6 Jahren oder 7 Jahren vielleicht erlebt und so. Andererseits kam ich dann auch immer wieder 1-2 Mal ganz bestimmt nach England. Mit meinen Großeltern dann haben wir den Onkel besucht in England.
Also wahrscheinlich mehr rumgekommen als alle Ihre Mitschüler. Was wollten Sie denn werden?
Das glaube ich, das habe ich nie richtig gewusst. Ich wollte, wissen Sie, 1939 begann der Krieg. Damals war ich 14. Und damit sind als 14-Jährige schon eigentlich eingewickelt worden in die Vorbereitungen, also auf der schweizerischen Seite, die Defensive. Wir wurden alles Meldefahrer mit den Rädern. Und da habe ich dann viele, viele Tage verbracht auf den Höhen in der Schweiz, rings am Rhein entlang. und haben geschaut, bis die Wehrmacht geht und so weiter. Das waren alles für uns sehr lebendige Sachen. Wir haben auch die UFA-Nachrichten gesehen, hat uns sehr interessiert. Neben der Schule hat auch die Schule ein bisschen gestört, weil viele unserer Lehrer waren Artillerieoffiziere, waren weg vom Unterricht. Also es war schon ein bisschen kunterbunt damals, die Jahre von 39 bis 44 in der Schule, in der eigenen Entwicklung. Also das, was einem interessiert, dann begann ich auch schon zu schreiben. Mit 14, 15 begann ich erste Gedichte zu schreiben, habe sie in Tagesanzeige geschickt und hatte die Freude, war eigentlich jede Woche im Feuilleton unter dem Strich, hatte ich ein kleines Gedicht. Das hat mir also ganz schön gut getan.
Also der große Tagesanzeiger in Zürich hat schon Ihre Sachen veröffentlicht?
Ja, dort habe ich begonnen, ja. Und dann habe ich mich einmal vorgestellt. Da hat mich gerufen, der Chefredakteur, hat gesagt, er möchte mal wissen, wer das eigentlich schreibt immer und so. Und dann war ein Mann mit großen, dunklen, braunen Augen. Und das war ein interessantes Gespräch, eine richtige Begegnung mit einem weit größeren, nicht der Verantwortlichen von mir, das von meiner Seite aus gesehen. Zum Teil habe ich dann schon gesagt, ich möchte schreiben, weil sie mich gefragt haben, auf welchen Beruf. Also, und da kam auch das Militär. 1945 war ich dann Leutnant.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Eugen Gomringer, konkreter Poet.
Aus der Schweiz, beziehungsweise geboren in Bolivien. Herr Gomringer, Sie haben gerade erzählt, dass Sie Gedichte angefangen haben zu schreiben, als 14-Jähriger schon veröffentlicht in der Zeitung. Woher kam diese Liebe zur Sprache, zu den Gedichten?
Ich glaube auch, dass mein Großvater hat Schuld daran oder in die Entwicklung eingegriffen. Mein Großvater, von dem ich schon erzählt habe, war ein großer Leser. Er war damals dann altershalber schon pensioniert. Und war ein großer Leser. Er ging immer in die Zähringer Straße in Zürich und jede Woche hat er Bücher geholt in der Pestalozzi-Bibliothek. Und das habe ich dann auch mitbekommen als Bub. Und jeden Tag, jeden Abend hat er gelesen. Und da habe ich viel mitbekommen. Und wir haben überhaupt am Tisch von den deutschen Dichtern gesprochen. Also ich hatte damals diesen Ton, das große Wolkengebilde, das Gott darstellen könnte und so weiter, das alles mit der großen Hand über die Felder streicht und alles ruhig macht und so weiter und auf die Früchte vorbereitet und auf den Tod vorbereitet, das Ende vorbereitet. Das war so süddeutsche Stimmung, die hatte ich durchaus in mir.
Nun kann man ja von Gedichten schlecht leben. Ich kann mir vorstellen, Sie haben damals auch nicht davon leben können. Sie haben was anderes noch gemacht?
Ja, nach der Schule. 1944 habe ich immatrikuliert an der Uni Bern für Nationalökonomie eigentlich, weil ich eben damals habe schon geschildert, wollte ich Offizier werden und Offizier bleiben. Also ich wäre ganz gerne Offizierslaufbahn gemacht. Das hätte mir gut gelegen. Aber 1945 war das zu Ende und man hat sich wieder neu orientiert. 1947 machte ich meine erste Romreise ein Jahr lang und kam da eigentlich in Zusammenhang mit der deutschen Archäologie und der deutschen Kunstwissenschaft mit zwei Berühmten, mit zwei Koryphäen, die damals noch überlebt haben in Rom. Also das hat mich dann interessiert und dann kam ich auch in die Presse und bekam ein extra Redaktionszimmer auf der Zeitung Der Bund. Das war die erste Zeitung in Bern, nicht? Bei Dr. Schwengler, der war selbst Dramatiker, war Feuilleton-Redakteur. Und der hat mich dann mächtig eingesetzt. Der hat irgendwie gemerkt, ich glaube, mit dem könnte man was machen. Nicht? Und wurde dann sofort angesetzt auf Kunst. Ich habe Kunstausstellungen besucht, also schon ziemlich früh über Kunst bestimmt. Dadurch kam ich in Kontakt mit Künstlern, mit jungen Künstlern, die meines Alters waren, die erste Bilderausstellungen gemacht und so weiter. Ich bin dann ziemlich bekannt geworden in der Stadt Bern für Filmkritik und Kunstkritik. Das hat sich so hingezogen und ich hatte mehrere Reisen nach Spanien gemacht, mehrere Reisen nach England gemacht, durch Frankreich sowieso. Für die Berner Gegend ist ja Paris die nächste Stadt sozusagen, wie für die Zürcher Stuttgart oder München und so, nicht? Und dann hat sich das wieder gewandelt und eines Tages haben wir gesagt, ich will Schriftsteller werden.
Aber Sie hat es dann nach Ulm verschlagen, nach Deutschland?
Ja, das passte eigentlich schon hinein. Ich habe ja so schon 1944, noch während des Krieges und während all dieser militärischen Entwicklung noch im Gange war, habe ich mich immer schon für Galerien interessiert, Ausstellungen angeschaut. Und da gab es ein interessantes Moment in der Schweiz, ein sehr wichtiges. 1944 gab es sowohl in Basel eine große Kunstausstellung über konkrete internationale konkrete Kunst. Da sind dann viele Jungen hingewandert, haben das erste Mal eigentlich die konstruktive Kunst gesehen. Eine Fortsetzung fand dann in Zürich statt, 2 Jahre in einer bekannten Galerie der Sowiv in Zürich, in meinem Kreis 8, eben, in dem ich da gewohnt habe. Und habe das erste Mal Bilder gesehen, die ganz anders waren als die anderen, als bekannte Bilder, an die man früher geglaubt hat, impressionistische Sachen und so. Das waren eben diese klaren geometrischen Beziehungen in der Fläche oder im Raum. Und da hat mir das gefallen. Das könnte man eigentlich auch mit der Poesie machen. Und da begann eine große Überwindung meiner selbst über die frühere meine Poesie, eben diese süddeutsche beeinflussbare Poesie, uhlandsche Poesie und so weiter. Und fand eigentlich den Weg so sozusagen Richtung Bauhaus. Man kann sagen, die waren vom Bauhaus beeinflusst, konstruktivistische Kunst, alles, Bauhauskunst und so weiter. Und eine der großen Persönlichkeiten, die größte, war Max Bill. Ein Allrounder in Theorie und Praxis.
War Künstler, Architekt, Designer.
Ja, Pädagoge, wenn man so
ganz
will.
Ganz berühmte Uhren hat er sich ausgedacht, die bei Junghans dann gemacht wurden.
Richtig. Und von dem haben wir dann gehört, dass er eine Schule entwickeln würde in Ulm. Und so kam also das Ulm plötzlich in den Kopf mit Denken. Dann habe ich mich sehr dafür interessiert und viele haben bei uns gesprochen, ja, das ist die Entwicklung, da, das ist was Neues dran.
Die Hochschule für Gestaltung, ganz berühmt geworden durch Otto Eicher.
Ja, genau. Man hat dann gehört, dass Inge Eicher-Scholl war von den Scholl-Kindern, nicht? Das war die Inge, die übriggebliebene. Die wollte ja eine Schule gründen zu Ehren und dem Andenken an ihre Geschwister. Und durch die Heirat mit Otto Eicher, der ein Grafiker war, hat sich dann das Forum angenommen. Und dann haben die beiden den Max Bill entdeckt in Zürich, der auch schon in diese Richtung gedacht hat. Und die drei haben dann praktisch ein Programm der Schule entwickelt, gegen großen Widerstand. Also es gab damals sehr viele Leute, die wollten eine politische Schule machen, Richter zum Beispiel und so. Es gab dann viel Streit dazwischen, aber diese pädagogische Richtung der Gestaltung hat sich dann durchgesetzt. Und dann habe ich mich zu Max Bill begeben und auch kannte ihn schon so, ungefähr so. Und haben gesagt, eben in Dulm, und habe mich angeboten und er hat gesagt, ja, ich suche eigentlich einen Sekretär, das müsste ein Mann sein da draußen in Ulm. Und da sind wir handelseinig geworden und sind mal hingefahren. Und Deutschland hat ja damals noch sehr verlassen ausgesehen, also sehr vernachlässigt. Max Bill hat auf alle Fälle gesagt, hier gefällt es mir, hier gibt es noch Dreck. Er hat gemeint, im Gegensatz zu Goldküste und sowas von Schweiz und Zürich und so weiter. Nicht? Also hier war noch Erde, nicht? Er hat gesagt Dreck, aber es war so gemeint als urig, nicht? Als da ist noch was los, da kann man auch zugreifen. Ja, und dann bin ich mit ihm 1954 dann raus nach Ulm.
Als Sekretär an diese wirklich legendäre Hochschule.
Ich bin in Ulm geblieben bis 1958 und da bin ich ja zuerst nach Ascona und dann von Ascona nach einem Jahr bekam ich die Meldung, es wäre in Frauenfeld eine interessante Stelle frei, die würde passen für mich und die wollten auch mich. Denn wer aus Ulm kam damals, diese 4-5 Jahre erlebt hatte, der war einfach führend in allen Debatten. Wir hatten eine neue Terminologie, philosophische Informationstheorie, wer kybernetische Theorie kannte, Kommunikationstheorie, Informationstheorie in diesen Jahren, der konnte debattieren, nicht? Und so kam ich dann, wurde ich eingeladen an die Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie. In dieser Firma haben sie jemanden gesucht, der künstlerisch wirken konnte mit dem Material oder auch überhaupt, um das Material darzustellen in der Werbung. Da war ich also dann nicht ganz richtig und hatte ein paar gute Jahre eigentlich dort in Frauenfeld, in der Schweizer, der Swiss Abrasives, in der Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie, ein interessantes Gebiet, das den Vorteil hat, das Schleifen, weil fast alles auf der Welt ist einmal geschliffen. Man hat also überall Zugang, wenn man genau hinsieht oder zuhört. Ein sehr interessantes Gebiet, ich könnte das empfehlen, also da mal einzusteigen.
Nicht? Steigt doch alle mal ein in die Schleif- und Schmirgelindustrie.
Und dann würde ich aber gleichzeitig, bekam ich auch wieder einen Auftrag vom Schweizer Werkbund, ob ich nicht auch Geschäftsführer sein könnte. Und dann habe ich den geteilt. Dann begann meine berühmte Teilung in zwei Bereiche.
Bayern 2 ist hier zum 100. Geburtstag von Eugen Gomringer. Ich habe ihn 2013 im zarten Alter von 88 Jahren getroffen. Und ich war neugierig, wie seine erste Begegnung verlief mit Philipp Rosenthal, dem großen Porzellanindustriellen aus dem oberpfälzischen Selb.
Die lief so, dass ich mich beworben hatte in Darmstadt für eine Stelle beim Rat für Formgebung und ich hätte Chance gehabt, da als Geschäftsführer für Rat für Formgebung einzukommen, weil ich ja damals Geschäftsführer des Schweizer Werkbundes. Und so gegen das Mittagessen kam Philipp Rosenthal und ich erinnere mich ganz genau, er hat ein Rotweinglas in der Hand gehabt, weil das sehr typisch wurde später, auf mich zu und hat gesagt, so einen wie Sie könnte ich auch gebrauchen. Und dann haben wir fast kurz zusammengesetzt und haben gesagt, kommen Sie uns mal besuchen, ich lade Sie ein. Und daraus wurde dann ein Besuchsprogramm. Und ich glaube, so ungefähr nach 14 Tagen, drei Wochen, habe ich mich schon entschlossen, von der Schweiz wieder, wo ich eigentlich gelebt habe, wie die Maat im Speck. Diese paar Jahre in der Schweiz ging es mir sehr gut. Bei den Schleifpapieren und beim Werkbund, da ging es mir sehr gut. Und 67 im Sommer habe ich eine neue Stelle angenommen in Selb.
Was hat er Ihnen denn gesagt, was er vorhat?
Das hat der eine nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich muss auch eine neue Stelle gründen. Wir nennen das, glaube ich mal, Kulturbeauftragte des Konzerns. Das für mich auch neu, für ihn auch, für beide neu.
Herr Gomringer, wir haben ein gut sortiertes Archiv und haben tatsächlich noch einen O-Ton gefunden von Philipp Rosenthal, der damals erklärt hat, was er mit dieser Stelle eigentlich vorhat und mit Ihnen.
Prima, prima.
Wir haben uns drei Sachen gedacht. Erstens, der arbeitende Mensch, der bei uns ist, kann nur angeregt werden, wenn er nicht nur in seinem eigenen Gebiet, sondern in den anderen Kunstrichtungen ihm etwas geboten wird, das ihm ein Fenster zur Welt aufstößt. Der zweite Grund war, wir können in Selb nur die guten Leute halten, wenn dort etwas passiert. Bei uns war es so, vor 10 Jahren habe ich die Leute, die ich in Selb haben wollte, nicht hinbekommen. Oder selbst wenn die Männer begeistert waren, sind die Frauen nach ein paar Monaten so sauer geworden, dass sie ihre Männer sauer gemacht haben und abgezogen sind. Heute können wir mit Ausnahmen, natürlich, die es immer gibt, können wir diejenigen Leute hinbringen, weil in Wirklichkeit in dieser kleinen Stadt fast mehr passiert, wie oft in einer Großstadt, wo alles diffus ist. Und der dritte Grund, gebe ich ganz ehrlich zu, das bedeutet auch Prestige.
So klang das damals, Philipp Rosenthal, schön, über diese Stelle. Da merkt man aber auch, wie die Zeiten sich verändert haben, dass quasi damals die Porzellanindustrie so geboomt hat und dass man auch den Mitarbeiter den Horizont öffnen wollte für Kunst und Kultur.
Genau.
Heutzutage, wo alles so ökonomisiert ist, da haben sich wirklich die Zeiten gewandelt.
Ja, das stimmt. Es war eine wunderschöne Stelle, also ein Glücksfall für mich und wie ich gehört habe, danach für die Firma, kann man auch sagen. Und ich bekam dann gleich das Programm zu hören. Also in ganz kleinem Kreis haben wir besprochen, wie man vorgehen wollte mit der Kunst. Philipp Rosner wollte ja die Kunst im Porzellan erneuern. Der Auftrag lautet dann, 100 Künstler qua Designer zu finden für Rosenthal, neue Leute. Und dazu war ich dann ausersehen. Es kann sein, dass ich 50 oder 60 gefunden habe und so weiter. Und der zweite Auftrag war, wie er gesagt hat, eben in selbst, einen Theaterdirektor zu machen. Wir hatten ein sehr nettes Theater zur Verfügung. Später hat das Günter Rücker, also von Düsseldorf, hat das erneuert. Ein sehr interessantes Theater von mit 660 Plätzen. Gute Sache für eine Randstadt, nicht? Die beiden Sachen hatte ich also zu bewerkstelligen. Ich glaube, beides ist mir ziemlich gut gelungen.
Sie hatten damals prominente Kontakte, haben auch wirklich unglaubliche Leute daran geschleppt nach Selb. Zum Beispiel haben Sie Andy Warhol eingeflogen, der dann in Hof gelandet ist und nach Erkersreuth gekommen ist.
Ja.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ein Weltstar der Pop-Art. Wie lief das mit Andy Warhol?
Also das lief über den Galeristen Meyer in Düsseldorf. Wurde ich angefragt, könnten Sie was mit dem Ding was machen? Der könnte doch fotografieren und so weiter. Also er wurde schon angeboten. Dann haben wir natürlich sofort zugegriffen und gesagt, ja, er soll kommen, wir machen alles, legen alle roten Teppiche aus und so weiter. Dann habe ich ihn abgeholt im Flughafen in Hof, damals noch mit dem Jaguar, mit dem ich eine Zeit lang immer gefahren bin, abgeholt in die Wohre und dann haben wir einen sehr schönen Abend gemacht bei im Schloss Eckersreuth, wo ich auch gleichzeitig gewohnt habe, im Schloss Eckersreuth mit Philipp Rosenthal zusammen. Wir haben eine Wohngemeinschaft gebildet. Ja, also es war gut und Wohre hat dann Philipp Rosenthal fotografiert und später hat ihn gemalt, wie er es gemacht hat. Zuerst fotografiert und dann nachher ein Bild nachgemalt. Das war gut, das war aber nur einer der Besucher, nicht?
Salvador Dali war auch so einer.
Ja, aber der konnte nicht zu uns kommen, der war nicht da. Aber dem habe ich jahrelang bin ich dem nachgelaufen, muss ich sagen. Ich habe ihn in Amerika, in New York besucht, habe ihn in Paris besucht und hauptsächlich natürlich in Barcelona oder bei ihm zu Hause.
inklusive Übergabe eines Geldkoffers, stimmt das?
Ja, das stimmt, ja, ja. Es wurde mir dann signalisiert von seinem Sekretär, ja, ein Vertrag käme nicht zustande, ohne dass ich mit $100,000 anreisen würde für ein erstes Gespräch. Und zwar nach Barcelona ins Hotel Ritz.
Ja, Zustände wie im Profifußball, unglaublich.
Ja, ja, wir waren schon ein bisschen erstaunt dann, aber Philipp Rosenthal, Sie haben es sicher der Stimme nachgemerkt, er wollte das auch und auch der Finanzvorstand, alle, wir drei, vier Leute, das war das Interessante überhaupt, dass immer nur zwei, drei Leute alles bestimmt haben, die auch die Verantwortung übernommen haben. Und dann wurden also $100,000 gesammelt in einem Köfferchen und ich bin mit dem Köfferchen links und mit dem Köfferchen rechts mit meinem Toilettengepäck bin ich wieder mal nach Barcelona geflogen. Da habe ich dann geglaubt, ich werde aufgegriffen am Zoll. Aber es war das, der andere Koffer kam dran.
Wahrscheinlich, weil Sie so freundlich ausschauen, Herr Gomringer. Man traut Sie nicht zu.
Nicht der Geldkoffer. Und dann habe ich mit dem Hotel Ritz, mit der Gala, also mit seiner berühmten Frau, habe ich dann das Geld gezählt. Es ist aber so, es war kein Geschenk, das muss man schon auch nachsagen, sondern es gehörte zum Vertrag. Er hatte dann auch etwas zu machen, ein Service zu machen. Aber es war natürlich ein großzügiges Entgegenkommen, natürlich zuerst mal das unerhört. Nur habe ich dann gemerkt, dass das im Warteraum warteten noch alle mit Köfferchen auch noch da. Zum Beispiel von der japanischen Gesellschaft, Fluggesellschaft. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten, haben gemerkt, dass die wahrscheinlich auch noch
ein Köfferchen übergeben. Was war das für Sie für ein Leben und Arbeiten in ja auch spannenden Zeiten, Ende der 60er Jahre, da im Fichtelgebirge in einer damals sehr ambitionierten Firma? Was haben Sie noch für Erinnerungen an den Geist der Zeit?
Ja, also wir haben sehr gut gelebt, so Fürste. Wir haben alle gewusst, wir leisten etwas Außerordentliches da im kleinen Selb. Nun ist es aber so, Selb war nur der Wohnort. Das ist dasselbe wie heute übrigens. Es war der Wohnort, ich will nicht sagen nur der Wohnort, es war ein guter Wohnort, aber wir sind ja dauernd ausgeflogen. Also ich weiß, dass der Flughafen Nürnberg gehörte praktisch also zu meinem nächsten Betätigungsfeld. Ich bin sehr viel damals geflogen und ich hatte die Funktion, ich musste bei den Rosenthal Studiohäusern, ich glaube wir hatten 25 in Deutschland, musste ich ja auch die neuen Künste, die wir gefunden hatten, vorstellen. Es wurde eine kleine Ausstellung gemacht, ja. Hier auch in München an zwei Orten, nicht? In Schwabing hatten wir eins und bei der Thea Dienerkirche war eins und so ein Ort, glaube ich. Und in Hamburg und überall, das ging bis Toronto, bis Kanada. Überall, wenn neue Künste kamen, hatte ich die vorzustellen und auch das junge Personal einzuüben in die Namen. Wir gingen ein bisschen zu schnell vorwärts. Wir haben Leute angesammelt, welche nur die große Presse vielleicht kannte, aber nicht das normale Käuferpublikum. Und da gab es schon sehr viel zu tun mit Schreiben und Vorstellen, vor allem beim eigenen Personal.
Immerhin hat diese Zeit in Selb ja dazu geführt, dass Sie die Liebe zu Franken entwickelt haben, zu Oberfranken, denn es ist Ihre Wahlheimat geworden.
Ja, das stimmt. Ja. Ich war dann bekannt mit alten Künstlern und so weiter. Und dann hat der Professor Kricke, der Bildhauer, in Düsseldorf hat er gesagt, wir suchen in der Akademie in Düsseldorf einen für Ästhetik. Das könntest du machen.
Ein Professor?
Professor. 78 wurde ich dann Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf, gleichzeitig mit dem Hintergrund von Rosenthal. Aber ich habe mich dann von Rosenthal ein bisschen gelöst, selbstständig, und habe gesagt, ich bleibe gern bei euch, aber ich gehe aus dem Schloss Erkersreuth weg. Ich suche was in nächster Umgebung, wo ich mich ausbreiten kann. Und das war Wurlitz. Wurlitz war 20 Kilometer weit weg und das war ein Landgasthof, konnte man erwerben. Landgasthof zum grünen Baum, ein sehr schöner, größerer Landgasthof. Den habe ich dann erworben und renoviert und seither hatte noch eine Adresse in Wurlitz.
Und dieses Leben in einem offensichtlich sehr kleinen Dorf
für Sie? Ja, 260 Einwohner.
260?
Ja, ja, ja.
Und Sie als weltreisender Professor, Dichter, Kunstvermittler? Wie sind Sie da mit den Leuten im Dorf klargekommen? Haben die verstanden, was Sie da machen?
Also nach außen geht es natürlich nicht besser, als wenn Sie irgendwo in Düsseldorf, Berlin oder München sagen, ich komme aus Wurlitz. Das ist eine gute Adresse. So nicht. Ja, die Leute, das waren Bauern und ich hatte einen sehr guten Kontakt. Ich bin ja selbst mehr ein Landmensch als ein Großstadtmensch. Also von der Geburt her, wenn man so will, nicht? Von Südamerika her und dann auch, wo ich am Zürichsee gewohnt habe, Also in Herleberg war meine Großeltern, das war auch ein Dorf. Ich kannte mehr die dörflichen Verhältnisse, waren mir vertraut. Wir haben so sehr guten Kontakt mit Wulitz und der bis heute anhält übrigens.
Aber Sie leben inzwischen in?
Rehau.
In Rehau.
Also Rehau ist 4 Kilometer, ist die Stadt, zu der Wulitz gehört. Nicht?
Eine weite Reise. Ja. Wir gehen jetzt bald in die letzte Runde mit unserem Gast, dem Schriftsteller, Lyriker und Kunstexperten Eugen Gomringer. Jetzt kommt ein Lied, das haben Sie sich gewünscht, oder ein Künstler, Max Raabe. Warum?
Ich höre ihn und sehe ihn gern. Also man muss sagen, sehe ihn auch. Und wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren sehr vergnügten Silvesterabend mit ihm, mit seiner Musik und seinem Orchester. Und ich finde es wahnsinnig gut, wie er das präsentiert, das macht, wie er spricht. Also das finde ich einfach glänzend.
Hier ist er, Max Raabe.
Fräulein, pardon. Ich glaub, wir kennen uns schon. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an mich. Fräulein, pardon. Ach, laufen Sie nicht davon. Sonst gehen am Ende wir zwei am Glück vorbei. Fräulein, pardon. Ich glaub, wir kennen uns schon. Ich hab was Schönes erdacht für heute Nacht. Ist sie entflohen, dann sag ich, Fräulein, pardon. Adieu, ich danke recht schön, auf Wiedersehen. Fräulein, pardon, ich glaub, wir kennen uns schon. Ich hab was Schönes erdacht für heute Nacht. Ist sie entflohen, dann sag ich, Fräulein, pardon. Adieu, ich danke recht schön, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen sagen wir noch nicht, aber bald, denn wir gehen jetzt in die Schlussrunde mit unserem Gast Eugen Gomringer, Künstler, Dichter, Sammler. Herr Gomringer, Sie haben in Rehau, in Ihrer Wahlheimat da in Oberfranken, im Jahr 2000 ein Institut für konstruktive Kunst und konkrete Poesie gegründet. Was war denn die Idee?
Ja, ich war ja immer auch Sammler, also ich habe nicht nur Kontakte gehabt mit den Künstlern, sondern ich habe auch Bilder gesammelt und zwar seit ich Student war, schon in Bern. Und wir hatten mit dem mal eine ganz interessante Sammlung. Und ich hatte die Zürcher Konkreten gesammelt und ich habe Josef Albers gesammelt, den ich in Ulm kennengelernt habe, der also wirklich große Kunst hatte. Und so hatte ich vielleicht ungefähr 60, 65 Bilder, hatte ich dann verkauft an die Stadt Ingolstadt.
Die Ingolstädter haben aber ein Museum damit gemacht.
Die Ingolstädter Museum, das erste Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt, ja. Aber die Sammlung ging ja weiter, also ich habe weiter gesammelt, vor allem dann Skulpturen. Ich ging auf Skulpturen, weil ich in Wurlitz hatte ich Raum, Platz für Skulpturen. War ein großes Gelände um mich, um das Haus herum. Und dann eines Tages im Jahr 99 hatte ich dann sehr viel Material, sehr viel Kunstgegenstände um mich herum. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen in Rehau und habe gesagt, ich möchte der Stadt eigentlich alles schenken. Aber können Sie dafür sorgen, dass in meiner großen Scheune da in Wurlitz, dass man da etwas öffentlich machen kann? Ich möchte diese Kunst zeigen. Und dann hat er gerade gesagt, nein, Sie kommen nach Rehau, wir haben ein Gebäude, ein altes Schulhaus, das wir renovieren.
Der wollte es nicht nach Wurlitz abgeben.
Ja. Und dann bin ich mit meiner Frau da umgezogen und wir sind seit 2000 wohnen wir in Rehau. Und dann habe ich der Stadt alles geschenkt, was ich hatte. Außer vielleicht einige Archivsachen, das Archiv, die Poesie, die blieb dann noch bei uns. Aber sie wird gezeigt und steht zur Verfügung in Rehau.
Das kann man sich also auch wirklich anschauen, Leute, die in die Gegend von Hof mal kommen?
Oh ja.
Ab nach Rehau?
Ja.
Wenn Menschen hier in Bayern den Namen Gomringer hören, dann denken sie aber inzwischen nicht nur an Sie, Herr Gomringer, sondern auch an Ihre Tochter Nora, die selber sehr erfolgreiche Poetin ist und die bekannte Künstlervilla Concordia in Bamberg leitet. Mhm. Was sagen Sie denn zum Schaffen Ihrer Tochter?
Ja, natürlich finde ich es großartig und auch meistens unerwartet, muss ich sagen, dass diese Blüte so aufgeht, das habe ich nicht erwartet. Allerdings gab es Anzeigen schon, als sie ein kleines Mädchen war. Sie war immer sehr selbstständig, sie konnte fast komödiantisch konnte sie auftreten. Das war schon eigenartig, sie ist schon aufgefallen damals, und vor allem durch Sprache und diese etwas Theatralik, wenn man so will. Und das hat sich dann also meiner Ansicht sehr gut entwickelt. Heute staunen wir über ihr Programm, das sie hat. Und sind auch froh natürlich, wie überall, dass es ihr gut geht, dass sie das gut macht. Ich finde, das ist genau die Richtige in der Villa Concordia. Das ist etwas, das ihr zukommt, das ihr steht.
Und es gibt sogar gemeinsame Auftritte von Ihnen. Sie waren kürzlich in Düsseldorf gemeinsam. Wie hat man sich das vorzustellen? Was haben Sie da gemeinsam gemacht?
Also erstens sage ich immer meiner Tochter, sie soll das Programm machen. Und das macht sie auch. Zum Teil liest sie meine Sachen, vor allem, was ich gesagt habe über das Schweigen des Künstlers oder wo der Schriftsteller herkommt. Das liest sie eigentlich fast immer, um mich vorzustellen. Und ich versuche, den Weg zu finden zu ihren Arbeiten. Sie hat in letzter Zeit so viele Bücher herausgebracht, dass ich gar nicht, fast nicht nachkomme mit Lesen. Aber einiges blieb mir doch auch immer wieder im Kopf hängen und ich kann darauf Bezug nehmen. Und so wechseln wir uns ab und schieben das eine das andere vor.
Aber es ist ja nicht Ihr einziges Kind, ein Sohn noch in Reha, aber es gibt noch mehr Kinder?
Ja, noch. Ich habe 5 Söhne und eine Tochter. Ja.
Ist da noch jemand in die Kunst gegangen?
Ja, der Sohn eben, der bei uns arbeitet. Wir sind dieses Institut, das wir führen für konstruktive Kunst und konkrete Poesie. Wir sind zu dritt. Wir könnten mehr Personen brauchen.
Herr Gomringer, wenn man auf Ihr langes Leben blickt, 88 Jahre, beginnend im Regenwald und dann über viele verrückte Stationen am Ende nach Oberfranken, gibt es für Sie irgendein Leitmotiv Ihres Lebens? Irgendwas, was Sie da erkennen?
Ich muss sagen, ich bin von einem Glücksfall in den anderen geraten. Also, und so weiter. Und es waren immer alle Dinge, ich musste nie etwas gegen mich machen, sondern alles hat mich vorweggetragen und ich habe es mitgetragen. Interessant ist vielleicht das, ich habe mich nie um eine Stelle bewerben müssen. Es wurde mir immer angetragen. Ich habe nie ein Programm vorgetragen oder so, oder man könnte, müsste das machen in dieser Firma, sie müssen oder was vorgeschlagen. Das habe ich nie gemacht, sondern ich habe nur mich vorgestellt und zu meiner Freude haben die Leute dann gesagt, ja, mit dem muss man es versuchen.
Wenn man mal irgendwann in der Ferne, vielleicht in 50 Jahren mal zurückdenkt an Eugen Gomringer, woran soll man da denken?
An einige Gedichte. Ich glaube, das Beste, was ich geleistet habe, nach allem, sind vielleicht ungefähr 30 Gedichte. Gottfried Benn hat mal gesagt, es bleiben 10 Gedichte von einem übrig, die man kennt. Und das hat schon was. Also für mir hoffe ich, dass es die 10 bleiben und bitte einige mehr.
So, Herr Gomringer, und in letzter Zeit sind Sie auch nicht untätig geblieben. Sie haben ganz viele Sonette rausgebracht. Mehrere Bücher sind da erschienen. Und ich habe jetzt eins rausgesucht. Sie haben ein Sonett geschrieben über Andy Warhol. Und vielleicht lesen Sie uns das noch vor.
Ja. Ich jagte ihn und brachte ihn als Beute zu Philipp Rosenthal nach Selb ins Schloss, damit er Warhol aus New York genoss. Und dieser malte ihn wie andere Leute. Dann reiste ab nach Übersee der Tross, wohin ich folgte und die Jagd erneute. Denn in der Factory geschah das heute, war das der Kunst, Kommerz im Überfluss. Der nette Mann, so unbestimmbar schmal, hat Spuren hinterlassen wie sonst keiner. Er ist präsent und nirgends überall. Und wo sein Name prangt, wird er noch kleiner. Er tut mir leid, erfolgreich sein ist Qual, sich zu verschwenden an die große Zahl.
Das war 1:1 der Talk, mein Gespräch mit Eugen Gomringer von 2013. Am Montag ist er 100 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dieses Gespräch, aber auch das Gespräch mit seiner Tochter Nora Gomringer, können Sie in der ARD-Audiothek runterladen. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, Ihr Achim Bogdan.